Wir sind das linksdrehende Radio, das Politmagazin, das Transformative Bildung und Kultur e.V., wie ich hier gerade lese. Was wissen wir über unseren Verein?
Viel. Das würde jetzt die Sendung sprengen.
Ach so. Gut.
Ich wusste nicht, dass wir das Radio von diesem Verein sind.
Das steht im Internet.
Das ist aber totaler Unfug, ne?
Da kann ich doch nicht dafür.
Es ist, ja.
Bist du hier, dann, klär du auf.
Was soll ich aufklären?
Ich würde dieses, dieses Missverständnis.
Nein, nein, cut.
Genau.
Das muss wohl hier außerhalb der heiligen vier Wände geklärt werden, ja?
Ja, ja.
Gut. Naja, dann machen wir es halt so. Gut, dann herzlich willkommen zum Linksdrehen Radio mit Jule und Grex und Jens. An diesem Freitagabend.
11.04.
So sieht's aus.
Ist vielleicht nicht so wichtig.
Naja, doch, doch. Und wenn man es wieder anhört, muss man ja wissen, wann war das.
Mhm. Noch eine wichtige Kennziffer, Grex?
Achso, Kennziffer. Ausgabe 519.
Oh.
519. Jetzt sagt Jule erst.
Vor ziemlich genau einem Jahr.
Was?
War die Welt noch besser,
hatten wir
würde ich sagen.
Hatten wir 500. Sendung, oder?
Mhm.
Das war doch im April.
Und so ist es.
Deswegen war ja die Welt auch noch besser.
Mhm.
Also das Gefühl hatten wir damals, glaube ich, nie, aber gut.
Ah.
Naja.
Wann war das Schiff im Suezkanal? Das hat mir gut gefallen.
Was?
Das ist schon länger her, oder?
Ja, okay. Hm.
Ja,
schade.
Das, was da so
quer stand und dann der kleine Bagger kam.
Ja.
Nag, nag. Das war schön.
Okay.
Das waren schöne Zeiten.
Ja. Naja.
Damit. Gut. Dann haben wir es mal wieder.
Zurück ins Studio.
Mhm. Richtig. Mhm. Ins Funkhaus, an die angeschlossenen Funkhäuser. Wir haben heute nur schlechte Nachrichten.
Das
trifft sich ja zum Intro.
Ja, genau. Ich wurde auch vorhin gefragt, was wir eigentlich machen, und das war jetzt nicht so erquicklich.
Mhm. Mhm. Man muss insgesamt sagen, wir sind jetzt nicht so die Sendung für
Comedy.
Nee, also zwischen Comedy und negativen Sachen gibt es ja auch noch ein Spektrum. Also erbauliche Themen allgemein und so.
Das stimmt,
was
ja.
Was mit Holz?
Das ist so ein Nachteil von politisch aktiven Menschen, dass sie immer sehr, oder linken Menschen, dass sie einen starken Fokus auf negative Sachen haben. Muss man ein bisschen aufpassen.
Ja, ja.
Aber nicht nur. Wir haben ja auch eine kulturelle Seite, in der wir zwei Musikstücke pro Sendung spielen. Und auch da gibt es schlechte Nachrichten, oder?
Ja, ja, das hatte ich schon.
Was hattest du schon
das
gesagt?
Das hatte ich mit eingepreist jetzt in meiner Rede
so,
sozusagen,
okay.
Dass das heute nicht so, ja, genau.
Ich habe jetzt radikal auch Politik und Kultur getrennt, man kann es ja auch zusammendenken, und bei der Band, um
es gibt die manche, es geht. Die es so machen, gibt es manche machen es so.
Und bei der Band, um die es geht, geht es ja auch, ist ja auch nicht nur, ist ja nicht nur unpolitische Band, ist ja keine unpolitische Band.
Ist es
ist ja eine politische Band.
Ist nicht unbedingt eine unpolitische Band. Teilweise sind sie politisch auf jeden Fall. Gibt es auch schon ewig und drei Tage. Sind alle schon sehr alt dafür, dass man sie als Teenager vielleicht kennengelernt hat. Muff Potter, eine Band, die sich 2010 irgendwann mal aufgelöst hatte und dann irgendwie vor ein paar Jahren mal, wie das immer so ist, reunioniert.
Ach, wann die, wann die sich gegründet haben, das weiß man schon gar nicht mehr, oder was?
Naja, Ende 80er.
Also ach, 89 so lange?
Oder so.
Echt?
Keine Ahnung, die hießen bestimmt auch mal anders. Man weiß es nicht.
Hm.
Genau, und einer der beiden Sänger und Gitarristen ist am 29. März vor einer guten, vor fast zwei Wochen gestorben mit 47 Jahren. Am 29. März Dennis Schneider, das war der immer links stand und die Gitarre gehalten hat. Genau.
Gehalten?
Naja, sie lag nicht, er hält sie und spielt.
Wir waren doch vor zwei Jahren oder so, oder? Im Coney Island?
Das ist korrekt. Ich denke, es ist länger her, aber ja.
Und da war er auch noch?
Nee, da war er nicht.
Ach so.
Der hatte sich dann nach der Reunion irgendwann rausgeixt und hatte versucht, solo was zu machen.
Ist ja auch immer die Frage, ne? Ob man so Reunions mitmacht.
Und wenn ja, wie viele?
CS Line.
Ja.
Mhm.
Mhm. Ja, Neil.
Wir nutzen die Gelegenheit im Linksredenradio und
gucken zurück.
Hören auf jeden Fall mindestens zwei Titel mal auf dem Vater heute.
Mit
so
Dennis,
viel sei versprochen.
Mit Dennis am Gesang.
Mhm. Das sind ja da die ersten 17 Alben.
Das sind die ersten 17 Alben bis 2009.
Mhm. Ja.
Mhm.
Wobei ja. Nee, sorry, ja.
17 Alben? Wirklich?
Nee.
Okay.
Das war ausgedacht gerade.
Achso.
Ja.
Genau.
Es ist der Uhrzeit geschuldet, ne, Jule?
Ja.
Ja, ja.
Und dann haben wir weitere schlechte Themen.
Mhm. Habt ihr auch eine gute Nachricht?
Ja, ich habe gerade keine. Also die Zölle sind gerade wieder ausgesetzt, aber tangiert
davon
mich.
Davon merke ich jetzt erstmal noch nichts im Portemonnaie.
Also ja, es also auch keine gute. Ich war halt bei einer halt früh bei so einer Demo von ganz kleinen Kindergartenkindern, habe ich auch noch nie gesehen.
Kleine Kindergartenkinder?
Das, aber gesehen? Der Anlass ist auch schlecht. Die Kita ist einsturzgefährdet, die sie verlassen mussten. Und das war quasi so ein Umzug in die neue Kita. Aber das war echt sweet. Auch wie die das neue Haus in Beschlag genommen haben, die Kinder. Mhm. Aber der Anlass ist natürlich auch ein negativer.
Hm. Die haben quasi den Umzug inszeniert.
Ja,
ein das ist doch eigentlich, Umzug. Das ist doch eigentlich cool.
Ja, finde ich auch. Schöne Idee. Zeigt, wenn man nicht in Gebäudesubstanz investiert, ist ja halt einsturzgefährdet.
Carola Brücke.
Genau, also tatsächlich. Hm. Infrastruktur.
Mhm. Grüße an den Dresdner Haushalt.
Bitte. Und an die Leipziger und an den Landeshaushalt.
Ja, alle Haushalte werden heute kriegen.
Reden wir noch über den Landeshaushalt im Laufe der Sendung?
Das können wir auch gerne machen. Das ist, ja, auch ist ja auch keine gute Nachricht.
Ja. Dann reiht sich's ja nahtlos ein.
Ja.
Gut. Mhm.
Okay. Aber wer will jetzt sagen, was nach der Musik passiert? Will das jemand sagen?
Ach so, wir reden über opferrechte Gewalt. Mhm. Menschen, die zu Tode gekommen sind.
Mhm. Und über eine Liste, die geführt wird über jene Opfer von Staatswegen. Und naja, diese Liste ist ja bekanntermaßen schon immer schwierig.
Umkämpft.
Ja, es geht ganz oft um die Einstufung der Fälle, also um rechte Gewalt. Und jetzt ist noch viel Skurrileres passiert, nämlich ein bereits anerkanntes Opfer wurde wieder von der Liste runtergenommen. Mhm. Und wir fragen mal, wie das geht eigentlich, wie sowas passiert.
Kein Hitlergruß gemacht während der Tat, ist doch logisch. Aber das hören wir dann.
Gut, Gott. Dann brauchen wir ja nicht fragen. Danke, Jule.
Das klingt fast wie ein Volker Pispers-Zitat von früher.
Das war jetzt lakonisch, ja. Mhm.
Wenn der Angreifer parallel noch Gras gedealt hätte, hätte er 10 Jahre länger bekommen. War auch, glaube ich, so ein Pispers-Zitat mal auf 2005.
Ja.
Das jetzt aber, Details.
Mhm.
Ja.
Genau.
Machen wir.
Los.
Wir haben die Initiative Rassismus tötet zu Gast. Das dann nach der ersten Musik, die heute, wie erwähnt, von Muff Potter kommen soll.
Vom Album heute wird gewonnen, bitte, wir sitzen so vor Molotow. Dennis singt, wie gesagt, und genau.
Das ist was bleibt.
Und ich mach's ewig, wenn man falsch ist, heißt natürlich nicht, wir sitzen so vor Molotow, sondern vorm M.
Molotow.
Dativ.
Ja.
Ein Club in Somewhere.
Mhm. Ich wollte gerade fragen, was es bedeutet, aber...
Nicht in Hamburg.
Aufgelöst.
Reden wir eigentlich über die gute alte Hamburger Schule?
Nee.
Nein. Also.
Ah ja doch, Molotow, St. Pauli.
Ja. Ja, nicht St. Pauli, ja. Hamburg, also, ne?
Nein. Naja. Sicher.
Aber wir springen ins Sächsische, ins tiefe Sächsische, nach Aue. Ins Erzgebirge. 2018 ist dort Christopher W. zu Tode gekommen auf eine ziemlich bestialische Art und Weise. Eines der, oh Gott, 17 Opfer rechter Gewalt in Sachsen.
Plus 9 Verdachtsfälle.
Plus 9 Verdachtsfälle, aber die 17 war richtig, ja. Quasi. Genau. Jetzt aktuell ist bekannt geworden, dass das Staatsministerium des Inneren, Innenministerium, diesen Fall quasi wieder von der Liste der anerkannten Fälle. Todesfälle opferrechter Gewalt seit 1990, muss man ja betonen, ne, weil vorher gab es auch welche, genommen hat. Und wir sprechen mit Hannes von Rassismus tötet über die Hintergründe. So ist das.
Vielleicht kann man damit anfangen, was ist so eine Einstufung und wie kommt das zur Einstufung?
Mhm. Die Erklärung, also es gibt eine sehr ausführliche Erklärung, wie diese Ausstufung vonstatten gegangen ist. Fun Fact am Rande, im Prinzip sind die Landtagsanfragen daran schuld, dass der Mord ausgestuft wurde. Das steht in der letzten Antwort so eindeutig drin. Aber es gibt eine Statistik der Polizei, eine Kriminalstatistik zu politisch motivierten Straftaten und auch zu Tötungsdelikten. Und das heißt, die ermittelnde Kripo damals hat 2019 entschieden, dass die Tat politisch rechtsmotiviert war, die Täter und die Tathintergründe so einzuordnen sind, hat den Fall dementsprechend ans LKA geliefert. Das LKA hat den Fall ans BKA geliefert und so ist Christopher W. als Todesopfer rechter Gewalt seit 2019 auch in der bundesweiten Statistik geführt worden. Und nun schreibt das Innenministerium, dass aufgrund von Landtagsanfragen aus dem Jahr 2019 und auch darauf folgend Bezug nehmend zu rechten Tötungsdelikten in Sachsen. Hintergrund ist, die Partei Die Linke fragt auf Bundestagsebene und genauso in Sachsen regelmäßig nach solchen Taten ab, fragt auch nach den kriminalpolizeilichen Taten von rechtsmotivierten Straftaten in Sachsen, fragt nach den Ausgang von Gerichtsverfahren. Genau, das ist so das tägliche Brot der Fraktion, das kann Jule dann ja sagen. Genau, und seit 2019 gab es auch unter anderem zu dem Mord in Aue Anfragen. Und jetzt steht in der aktuellen Antwort drin, dass diese Anfragen dazu geführt haben, dass das Innenministerium an das PTAZ, also das Polizeiliche Terrorismus- und Extremismus- und Abwehrzentrum, um eine Übersicht gebeten hat zu politisch motivierten Morden in Sachsen fürs Jahr 2019 und dann aufgrund von weiteren Anfragen weitere Berichte quasi vom PTAZ haben wollte, die dann auch noch 2023 und 2024 erfolgt sind, also der Austausch. Und dann hat man sich das Gerichtsurteil angeguckt nach dem Verfahren in dem Prozess zu Christopher W. und hat festgestellt, dass das Gericht kein klares Motiv benannt hat in der Urteilsverkündung für die Tat und haben jetzt entschieden, dass der Mord quasi aus der Statistik wieder genommen wird, weil in dem Gerichtsurteil eben gar kein Motiv benannt wird. Darauf verweist auch die Opferberatung in ihrer Pressemitteilung diese Woche, dass das Gericht überhaupt gar kein Motiv festgestellt hat. Und genau. Und dann wird da nochmal in der Antwort drauf Bezug genommen, dass es keine standardisiertes Verfahren, weder in Sachsen noch auf Bundesebene, wo quasi Abgleich zwischen Justiz und polizeilichen Statistiken stattfindet. Das ist quasi so eine Eigenart. Wir haben da nochmal Bezug drauf genommen, dass wir das Prozedere schon kennen aus einem anderen rechtsmotivierten Mord, der in Leipzig stattgefunden hat, der aber spannenderweise genau anders gelaufen ist. Da geht es um den Mord an den Schüler Thomas K. in Leipzig. Und da waren es quasi Landtagsanfragen von der Linkspartei regelmäßig, die dazu geführt haben, dass dann irgendwann, wo sich mal jemand erbarmt haben muss im Innenministerium und sich mal das Urteil in die Hand genommen hat, was das Landgericht Leipzig gesprochen hat, damals bei dem Mord und festgestellt hat, hoppla, das steht ja ziemlich eindeutig in dem Gerichtsurteil drin, was der Hintergrund der Tat gewesen ist. Und so ist dann zum Beispiel dieses rechtsmotivierte Tötungsdelikt in Leipzig nach über 10 Jahren in die Statistik aufgenommen worden. Also genau das Gegenteil von dem, was jetzt im Fall von Christopher W. in Aue passiert ist. Mhm.
Also man kann aber eigentlich sagen, so vielleicht als als Kommentierung, dass entweder sozusagen eine polizeiliche Einordnung oder ein Urteil, was gefällt wird in dem Fall, die Quellen sind, aus denen sich das speist. Und in beiden Fällen ist ja das auch nicht anders als in der Gesellschaft, dass da auch gerne mal ein Auge zugedrückt wird oder dass es nicht gesehen wird. Ne? Also dass gerade Polizei Sachen nicht als rechtsmotiviert gleich einordnet. Ein Gericht wie im Fall von Kamal K., dann sagt aber doch, die Indizien sind ausreichend und da gibt es ein politisches oder rassistisches Tatmotiv. Aber das sind die zwei Quellen, aus denen sozusagen eine Anerkennung sich speisen kann. Ne?
Über die Kritik würde ich auch gleich nochmal reden, aber vielleicht nochmal zur Vertiefung. Was ist damals 2018 eigentlich passiert? Mhm.
Naja, also es gibt ein Kennverhältnis zwischen Christopher W. und den drei Tätern. Zum Teil wohnen sie im selben Haus und es gibt so ein Bekanntschaftsverhältnis und der Haupttäter ist erst seit ein paar Wochen überhaupt Teil der Clique. Christopher W. wird aber vorher schon gemobbt, ausgenutzt. Es ist bekannt, dass er homosexuell ist. Der neu hinzugekommene in der Clique äußert eindeutig seine Ablehnung gegenüber, also auch sein Ekel und seine Ablehnung gegenüber Christopher W. und gibt auch zu verstehen, dass sie ihn fertig machen. Es kommt vorher auch schon zu Misshandlungen und an diesem Tatabend locken sie ihn dann in so ein Abbruchhaus in der Nähe vom Bahnhof in Aue und ermorden ihn wirklich auf bestialische Art und Weise. Genau.
Kann man denn sagen, was das Gericht dann also als Fazit gezogen hat, was da dann sozusagen der Grund gewesen sein soll, wenn es kein Motiv, also wenn es kein politisches Motiv gibt?
Na, ganz oft vor Gerichtsverhandlungen, wir haben das ja, wie gesagt, Jule sprach ja schon von Kamal, also wir haben ja hier lokal zwei Mordprozesse begleitet und haben dementsprechend das dann auch vor Gericht mitbekommen und vor Gericht spielt ganz selten die Tatmotivation eine Rolle und auch die Hintergründe nicht, sondern es geht hauptsächlich vor Gericht darum, wer hat was gemacht, wie zurechnungsfähig sind die Täter während der Tat gewesen? Haben sie Drogen, Alkohol konsumiert, sondergleichen? Ja, dann noch irgendwie, ist es Totschlag, ist es ein heimtückischer Mord? Kann man Heimtücke nachweisen und so? Genau, und das spielt dann halt mehr eine Rolle als die Hintergründe. Und das Erschreckende daran ist, dass ganz oft immer eigentlich viele Sachen klar auf der Hand liegen, aber dann halt ausgeblendet werden. Also ich habe nochmal einen aktuellen Artikel, der ist vor ein paar Tagen erschienen. Da geht es dann nochmal um die drei Täter und ihre Rechte, also die rechten Hintergründe. Ich würde es kurz mal vorstellen, weil wenn man sich das halt dann so durchliest, diesen Absatz, fragt man sich halt, wie man nicht auf eine Einstufung von der rechten Tatmotivation kommt. Zumal das Gericht gesagt hat, dass die Ablehnung der Homosexualität und die Bekanntheit der Homosexualität von Christopher W. eine Rolle gespielt hat. Also das taucht in dem Urteil halt auf, aber zu den rechten Einstellungen der Täter taucht da drin nichts auf. Und das ist schon ein bisschen bemerkenswert. Genau, ich komme mal dazu. Stefan H., also einer der Täter, erscheint zur Urteilsverkündung im Thorsteiner Shirt, einer Neonazi-Marke. H. ist der Polizei alles andere als unbekannt. Seine Sympathie mit dem Nationalsozialismus trägt er ganz offen zur Schau. Er fällt durch queerfeindliche Äußerungen auf, hört Rechtsrock in der Öffentlichkeit und hat auf seinen beiden Handrücken eine Variante des Hakenkreuzes tätowiert, die auch von der Neonazi-Organisation Blood and Honor genutzt wird. Auf Facebook postet er Reichskriegsflaggen, NS-Symbole und verherrlichende Inhalte zum Zweiten Weltkrieg. Die Wände in seinem Zimmer ziehen Bilder von SS-Soldaten und ein Reichsadler mit Hakenkreuz. Seinem Ausbilder in der Werkstatt, in der er arbeitet, schenkt er einen selbstgebastelten Holzschlüsselanhänger in Form eines Hakenkreuzes. Auch die anderen beiden Täter, Jens H. und Terenz H., haben zur Tatzeitpunkt über 20 Einträge in ihrer Polizeiakte, darunter auch rechtsextreme Straftaten. So fiel Terenz H. 2013 auf, weil er oberkörperfrei über einen Platz in Aue läuft. Auf seiner Brust prangt ein Hakenkreuz. Ein Jahr später wirft Jens H. Glasflaschen auf einen älteren Mann, der ihn aufgrund seiner Tattoos und Sikai-Rufe zurechtgewiesen hatte. Auch Jens H. hat ein Hakenkreuz und SS-Runen tätowiert. 2017 wird die Polizei erneut auf die beiden Männer aufmerksam, weil sie antisemitische Parolen gegrölt haben sollen. Außerdem sind sie in zahlreichen anderen Delikten wie Körperverletzung, Sachbeschädigung, Diebstahl, Betrug und Brandstiftung verwickelt. Also das sind die Vorstrafen der drei.
Also würdet ihr quasi sagen, Homophobie ist eine Motivation, die aber gut eingebettet ist in ein komplett rechtes Weltbild.
Ja.
Kann man denn sagen, wie oft und normal kommt denn sowas vor, eine sogenannte Ausstufung?
Ich habe davon noch gar nichts gehört.
Ach so.
Aber es gibt, was die ganze Geschichte mit der mit den Diskrepanz zwischen Statistiken von Opferberatung, Amadeo-Antonio-Stiftung und Journalistinnen wie Zeit und Tagesspiegel, Frank Jansen und Heike Kleffner sind da zu nennen. Da gibt es nun einen Panorama-Beitrag, der ist jetzt bald 25 Jahre alt. Den kann man sich immer noch angucken. Der hat für so einen gewissen Skandal gesorgt. Da ging es mir nicht genau darum, wie sozusagen diese Statistik verwaltet wird, wie Todesopfer rechter Gewalt in Deutschland gezählt werden und diese hohe Diskrepanz und wie das halt nicht stattfindet. Und während dieser Dokumentation, da wird Staatsminister irgendwie befragt, stellt sich dann heraus, dass beim Regierungswechsel, also von der Kohl-Regierung zu Rot-Grün damals, also Schröder und Fischer und Co., verschwinden Todesopfer rechter Gewalt, die vorher unter der Helmut-Kohl-Regierung geführt wurden. Unter anderem ein Polizist, der von Kai Diesner erschossen wurde, der auch bekennender Neonazi war auf seiner Flucht. Jugendlicher, der Anfang der 90er ermordet wurde, auch ziemlich eindeutig. Genau. Und dann fragen die da halt irgendwie nach, wie kommt das eigentlich, wo sind denn die hin? Die waren ja vorher noch da, bevor sozusagen ihre Regierung gekommen ist. Und die Antwort ist sehr vielsagend. Da wird dann einfach in die Kamera gesagt, seien Sie doch froh, dass es nicht so viele geworden sind. Dann wird halt deutlich, dass alle möglichen anderen Gründe angeführt werden, weswegen die Leute ermordet worden sein könnten und deswegen wurden sie aus der Statistik entfernt. Also es gäbe einen rechten Hintergrund, aber nicht nur ausschließlich einen rechten Hintergrund. Deswegen kann man die halt rausnehmen. Und Teile dieser Todesopfer rechter Gewalt, ich glaube, der Polizist ist wieder reingekommen, logisch, weil die Gewerkschaft der Polizei sich darüber echauffiert und aufgeregt hat. Aber andere Todesopfer rechter Gewalt von Anfang der 90er tauchen bis heute, also sind quasi seit diesem Regierungswechsel zu Rot-Grün bis heute nicht mehr Teil der Statistik und auch nicht wieder aufgenommen worden.
Was kann man denn jetzt machen? Was wird denn gemacht?
Es gibt eine Demonstration.
Aber nicht deswegen.
Nicht deswegen, nein. Die hätte es auch so gegeben. Nächste Woche, Samstag, den 19. April, in Aue, in Gedenken an Christopher W. Vom Spektrum 360 Grad organisiert. Die haben halt auch in den letzten Jahren Demonstrationen und Veranstaltungen dazu gemacht. Da lohnt es sich auf jeden Fall hinzufahren, auch um zum einen an Christopher W. zu gedenken und erinnern, an die Tathintergründe zu erinnern und natürlich auch, um deutlich zu machen, dass man das nicht hinnimmt, dass der Mord jetzt nicht mehr offiziell als Todesopfer rechter Gewalt geführt wird. Ansonsten gab es den Versuch einer Öffentlichkeit. Jule hat eine Pressemitteilung geschrieben, die Opferberatung RAA hat eine Pressemitteilung geschrieben, wir haben eine Pressemitteilung geschrieben. Das mediale Interesse ist jetzt, sagen wir es mal, eher so, geht so. Und die Mühlen.
Stichwort Ilmenau gestern.
Die Mühlen in Sachsen, wir sind in Sachsen, also ich weiß nicht, es sind natürlich, weiß gar nicht, wenn ihr noch über den Haushalt redet, ob es denn noch eine Opferberatung nächstes Jahr gibt. Ist nicht so einfach.
Ich weiß es auch nicht, politischer Druck. Ne? Mir hat jemand geschrieben, ob wir eine Dienstaufsichtsbeschwerde gegen oder Amtsenthebungsverfahren gegen Armin Schuster machen können. Aber das ist ja sozusagen eher so eine.
Ich habe noch nicht.
Also das ist Pseudo-Handeln. Ne? Das
ich habe noch nicht gerafft, wie die Genese jetzt ist, dass irgendwelche Anfragen dazu führen, dass das Innenministerium eine Entscheidung verändert.
Weil die deswegen dann sich das Gerichtsurteil erst angeguckt haben.
Genau, die Anfrage ist jetzt nicht schuld, aber es gab nochmal eine Sitzung. Also
das Innenministerium behauptet das quasi.
Genau, aber eigentlich gibt das Urteil und was dort dargelegt ist, gar nicht her, dass es eine Ausstufung gibt. Ne? Also muss man schon sagen, das Innenministerium hat hier falsch geguckt. So, ne?
Ja.
Das heißt, genau. Man könnte jetzt wieder.
Muss politischen Druck machen.
Und man wird wahrscheinlich wieder nachfragen per Anfrage, was das soll.
Ja. Genau. Könnt ihr das Urteil bitte nochmal lesen? Ja, genau. Aber so zur Kritik aus Sicht der Initiativen, beziehungsweise derer, die sich um die Betroffenen kümmern, ist das eine Kritik an dem Gericht, an dem Gerichtsurteil, weil die Tatmotivation nicht ausreichend beleuchtet wird? Oder ist das Problem, dass das beim Innenministerium geführt wird, die Statistik, oder dass die Polizei die macht? Es gibt ja auch alternative Statistiken quasi, ne? Also die Initiativlandschaft in Deutschland selbst macht ja auch Statistiken, die natürlich viel höher liegen, ne?
Ja, genau. Es gibt eigene Statistiken, geführt werden. Das kann man halt auch alles machen. Das passiert ja auch, ob es jetzt die Stiftung ist, ob es Zeit, Tagesspiegel online ist oder andere Initiativen wie unsere Gruppe, die Ausstellungen zu Todesopfern rechter Gewalt macht und sehen. Das passiert alles. Interessant wird es aber natürlich an der Stelle, wo Angehörige, Freunde, Betroffene halt sich die Frage stellen, warum warum bin ich angegriffen worden, warum sind meine Angehörigen ermordet worden, und dieses Warum verdient eine Antwort. Und wenn diese Antwort vor Gericht keine Rolle spielt, ist das mehr als deprimierend für Angehörige und Betroffene. Und hinzu kommt dann halt noch, es gibt sowas wie einen Entschädigungsfonds für Betroffene von Gewalttaten in Deutschland, auch für zum Beispiel Terroranschläge. Wenn es da keine Einordnung, keine Klassifizierung halt irgendwie gibt, gibt es natürlich auch keine Ansprüche auf diese Hilfen und Entschädigung. Also das wäre jetzt so die finanzielle Ebene halt irgendwie, aber viel wichtiger ist ganz oft, also das ist jedenfalls das, was wir wissen aus Gesprächen mit Angehörigen, dass klar benannt wird, warum die Menschen ermordet wurden und das nicht verschwiegen und vertuscht werden darf. So. Also stehen ja Ideologien dahinter.
Und ist ja auch ein Teil von Anerkenntnis, ne? Das ist ein Problem mit gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit hier. Hass gegen queere Menschen, Queerfeindlichkeit gibt. Und das spielt ja tatsächlich in der aktuellen gesellschaftlichen Situation auch eine große Rolle. Ne? Und das Eingeständnis, klar, dass Menschen deswegen ermordet werden, hat schon auch einen symbolischen Wert, glaube ich. Ne? Das klingt jetzt komisch, aber...
Conclusio. Klingt wie ein Zauberspruch.
Und kann auch strafverschärfend vor Gericht wirken, genau, ne? Also wenn es ein politisches Motiv gibt, aber der Zug war ja abgefahren eigentlich dort.
Genau,
ja.
Also wenn das festgestellt wird,
ja,
kann es natürlich auch ein Mordmerkmal erfüllen.
Conclusio ist vielleicht nach Aue zu fahren, ne? Und die Leute dort zu unterstützen, ist eh nicht so einfach im Erzgebirge gegen Queerfeindlichkeit rumzulaufen oder antifaschistisch.
Ja, es waren nie große Demonstrationen, wenn wir die letzten Jahre da waren. Genau. Wir freuen sich über alle Menschen, die sich dafür interessieren und vorbeikommen.
Na dann fassen wir nochmal zusammen, wann wo? Wann fährt Rassismus nach Aue?
Samstag, der 19. April. 14 Uhr geht es in Aue los. Und ja, wenn man nach Aue kommt, kriegt man hin. Ein Auto organisieren, Zug fahren.
Ich weiß gar nicht, ob es eine organisierte Anreise gibt. Die gibt es aus anderen Städten, aus Dresden, aus Chemnitz, glaube ich. Ja. Ist aber nicht so weit nach Aue.
Das stimmt. No. Okay.
Dann danke.
Belassen wir es bei diesem unbefriedigenden Ende, aber was will man auch ans sächsische Innenministerium appellieren?
Kann eine Petition schreiben.
Ja. Genau. Nee, nein. Und dann vielleicht noch einen Leserbrief an die LVZ. Naja, Entschuldigung. Sarkasmus aus. Hören wir mal auf Potter. Danke, Hannes.
Vom ersten bzw. zweiten Album Je nach Zählweise, Schrei, wenn du brennst, das Lied heißt Zu wenig.
Wie kann das sein, dass Marv Potter nicht Hamburger Schule ist?
Weil die nicht aus Hamburg kommen, würde ich sagen.
Hä? Ach, alle Bands, die Hamburger Schule sind, kommen aus Hamburg? Ich dachte, das ist einfach so ein Musikstil, so ein poppiger, melancholischer.
Na, ich weiß nicht, jedenfalls an alle, die ich kenne und denke, die kommen irgendwie aus Hamburg.
Und kennen sich untereinander.
Aber ja. Marv Potter ist doch vor allem musikalisch keine Hamburger Schule, oder?
Nee, ich muss Jens fragen, wie er darauf kommt.
Das ja. ist doch eher so Punk-Rock, oder? Oder Rock? Rock klingt so 80er Jahre, aber Punk-Rock.
Ich versuche euch hier Brücken zu bauen, um ein bisschen über Marv Potter zu reden.
Das merkt man nie. Also, die kommen aus Münster.
Ach du Heiliger.
Ja, das ist ja furchtbar.
No. Stimmt, in Münster gibt es den Club Gleis 22, glaube ich. Da gibt es auch ein Lied, das so heißt.
Heißt es nicht Gleis 23?
Ja, es mag auch Gleis 23 heißen.
Ja.
Ich war nie dort.
Also alles, was ich da zu der Band beitragen kann, ist, dass ich ein Buch von dem Frontmann gelesen habe und das nicht so inspirierend fand.
Ja, es müssen ja nicht alle Bücher schreiben.
Aber das war jetzt mein Beitrag.
Okay.
Irgendwas mit Arbeit. Um Arbeit ging es da. Mhm.
Ich dachte, ihr habt früher immer zusammen Muff Potter gehört den ganzen Tag.
Ja, ja. Aber
ich habe so CDs gebrannt bekommen von Fax.
Sicherheit, also das waren private Potter. Sicherheitskopien. Die,
ach so, sorry. Ja,
das ist verjährt.
Vor 20 Jahren oder so.
Ja, ja.
Kurz nach Erfindung der CD.
Hm. Aber ja, ich habe, aber nur weil man eine Band hört, weiß man ja noch nichts über sie, oder?
Das mag so sein.
Hm. Was weißt du denn, Craig?
Dass sie sich selbst als Angry Pop Music bezeichnet haben.
Okay.
Und halt eher so in diese Nicht-Deutschpunk-Szene reingehörten, wo man jetzt so ein bisschen noch vielleicht Turbostart, Bad Alive und so mit reinzählen könnte, wo also schon das textlich ein bisschen mehr.
Und alle Jens Rachut.
Komplex. Ja, sicher. Das, da sind wir ja schon unter Postmodern.
Okay, also warte mal. Bei Deutschpunk geht es nicht darum, dass Deutsch gesprochen wird, sondern dass es eher parolenhaft ist, ja?
Ja, ja, genau. Mhm. Auf die Fresse, System kaputt. Was?
Ja, aber Bad Alive ist doch auch nicht so.
Nee, eben.
Deswegen zählen sie ja nicht mit zum klassischen Deutschpunk.
Ach so, außer Turbostadt und Bad Alive und
Mark Potter. So als Beispiel, weiß ich, Boxhamsters wäre noch so ein Ding, die Strafe, das ganze Zeug.
Ach so, na klar, okay. Mark Potter auch nicht.
Arsch der Hölle.
Sind auch eher poetisch.
Ne?
Ja, ja, könnte man sagen.
Ne? Deutschpunk ist ein Schimpfwort in mancherlei, für mancherlei.
Bei den intellektuellen Punkern.
Ja, ja.
Klingt auch schon so, oder? Deutschpunk.
Ich glaube, das gibt es tatsächlich in anderen Ländern so nicht, dass man sagen würde, France-Punk.
France-Punk.
Pfui.
Pfui. Ja, sie. Aber Muff Potter, ja.
Ja, ja. Ach so, und sie hatten immer Stehlampen auf der Bühne, das war sehr hübsch.
Gibt es so ein schönes Cover mit so einer Stehlampe, oder?
Ja, also ungefähr so wie die ihr jetzt nicht sehen könnt, die hier im Studio steht.
Das stimmt, ja.
Was aber nicht die andere, die meine ich nicht.
Ich war, glaube ich, sogar bei dem Abschiedskonzert, du auch?
Ja.
Ach, da waren wir zusammen?
Vielleicht? Ja, ja.
War das nicht in Leipzig?
Ja, ja. Na, Abschiedstour muss man es ja nennen.
Aber ich glaube, in Leipzig war auch mit das Letzte. Also es könnte sein, dass das...
Und da spielte auch eine Lampe eine Rolle auf der Karte vielleicht. Die habe ich so lange aufgehoben. Ach so, irgendwas war da.
Der erste Abschied, der 2010. Also, oder vor 2010 dann quasi.
Krass.
Ja, ja, 2010.
Ja. Die haben sich 2010 getrennt und wieder vereinigt?
Nein.
Nee, gut.
Nein.
Nein.
Was ist das erste Album bzw. der erste Titel in eurer Wahrnehmung? Also warum musste man Muff Potter auf einmal hören?
Bei mir waren es die Bordsteinkanten-Geschichten, weil die in einer Eckkneipe in Plagwitz von einem Barkeeper immer gespielt wurde.
Die Bordsteinkanten-Geschichten ist ein Albumtitel.
Ja. Hm. Und da habe ich dann mal gefragt, was das soll, wie es ja immer meine Art ist. Mhm. Und habe mir dann Näheres angehört.
Du warst im Plug?
Ja, kann man keine Anonymität wahren.
Sei doch mal ein bisschen vorsichtig. Nee, es ist total okay, ist oder? Ja, ja. Ist auch okay.
Es war sogar noch das alte Plug. Naja.
Und wer war der Barkeeper?
Der führt jetzt wirklich. Er war immer dienstags da. Grüße.
Hatte der so eine Punker-Frisur?
Psst. Völlig unwahrscheinlich.
Wohnt in Plagwitz in der...
Sag mal.
Das schneiden wir alles raus.
Gegenüber vom...
Dings. Mhm. Ja.
Ist ja schön. Schöne Geschichte.
Ja, ja, danke.
Und dann lief das damals so, dann musste man sich ja erstmal weitere Titel besorgen.
Unter der Hand, unterm Laden.
Ja, das war ja verboten.
Unterm Ladendeckel hier.
Unterm Ladendeckel.
Bückwache.
Ja. Und durfte man ja nie. Und dann, genau, musste man clandestin zum Beispiel zu Müller oder dem Plattenladen an der Nähe vom da, wo die ganzen, oh Gott, wie ist denn das, diese Ecke da, wo hier, ne, also das ganze Uni-Klinikum Gedöns. Und
Substanz, nee,
da gab es einen Plattenladen.
Ja.
Den gibt es, glaube ich, nicht mehr, schon lange nicht mehr. Jedenfalls, das war der Plattenladen der Wahl in Leipzig. Mhm. Schall und Rausch hieß er, glaube ich.
Schall und Rausch,
genau.
Ja,
stimmt. Und da ist man dann hin, um Vinyl zu besorgen. Mhm. Nicht wahr? Nespa?
Ach, damals schon Vinyl, ja.
Noch.
Na gut, von dir weiß ich ja, dass du immer noch einen Plattenspieler hattest.
Ja. CDs waren als Kind schon scheiße.
Wie hast du das von der Platte auf eine CD gebracht? Egal.
damals?
Weißt du, das war diese Zeit, wo sogenannte Download-Codes.
Ups.
Ne?
Große Worten.
Mhm. Mhm. Zum Beispiel.
Okay.
Oder Napster. Audio Galaxy.
Mhm. Verrückte Zeiten, oder?
Mhm. Ja, ja, ja.
Wollen wir noch einen Titel hören?
Tun wir doch eh.
Ja, ne, klar.
Und gibt's die Band noch?
Ja, aber halt ohne Dennis.
Schon aber nach der letzten Reunion ohne
Dennis. Ja, nee, aber er hat bei dem letzten Album nach der Reunion, June, hat er noch, glaube ich, mit aufgenommen und auch die ersten Konzerte mitgemacht und hat sich dann abgewendet danach.
Mhm.
Also irgendwie so 2020 oder so.
Abgewendet.
Mhm. Ja, man muss das ja irgendwie formulieren.
Ist Muff Potter noch das gleiche wie damals? Das, also ist eine rhetorische Frage quasi, ne?
Nee.
Nee?
Nee, nee. Aber sie spielen halt netterweise die alten Sachen, wenn man auf ein Konzert geht.
Mhm. Und ein paar neue mit rein.
Ja, ja. Das ist aber ja bei vielen Bands so.
Das ist bei vielen Bands das Problem.
Ja, ja.
Mhm. Na los, was hast du denn noch?
Ich hätte noch zum Beispiel, hätte ich hier noch, ja, das ist auch schön, ein Lied übers Lesen, auch beim intellektuellen Bank zu Bank, Bank, ne, man sagt ja mit B, Bank.
Du saßt aber auf der intellektuellen Bank.
Richtig, bis zum Mond heißt das.
So schönes, ja.
Och, jetzt vor kurzem, ne, vor kurzem war es erst, dass wir Muff Potter gehört haben.
Zum Beispiel jetzt.
Genau, ihr hört
immer mal Muff Potter. Ja.
Muff Potter im nächsten Radio, wollte ich sagen. Ihr habt richtig eingeschaltet.
So ist es.
Genau, wir haben ein kleines Muff Potter Spezial. Aber wollen nichtsdestotrotz den Blick nochmal weiten. Für das Geschehen
kannst du das bitte ins Wort
der nehmen? Letzten 14 Tage.
Was ist denn passiert?
Am Freitag gab es eine Drohmail an das Duisburger Landesdirektionscenter mit rechtsradikalen Gedöns-Inhalten und Drohungen, woraufhin Schulen in Duisburg geschlossen wurden. Und am Montagnachmittag oder Mittag kam dann eine E-Mail, wo der Mensch, der das schrieb, also sagte, es wäre gar nicht so ernst gewesen, er wollte nur auf die Probleme des Schulsystems aufmerksam machen.
Mhm, klar.
Fühle ich jetzt nie. Also so die Logik. Am Donnerstag gab es das dann nochmal, so ein Drohschreiben. Da wurden dann wieder Duisburger Schulen geschlossen. Und gestern Abend, glaube ich, in Ilmenau hat ein Angreifer aus einem Auto mit Plastikmunition 8 Leute leicht verletzt. Ich glaube, in der Nähe der Uni Ilmenau, ist ja so eine Universitätsstadt, TU Ilmenau oder was. Und die Angeschossenen, wenngleich, wie gesagt, mit Blaste-Munition, hatten halt quasi alle nicht die deutsche Staatsbürgerschaft. Was insofern auffällig war, ja, das war unter anderem diese Woche.
Das dazu, sehr schön, in Anführungsstrichen. Das ist der Alltag.
Jetzt wieder schwer, die Brücken zu bauen zum politischen Tagesgeschäft in Bund und Land, finde ich.
Ja.
Aber wir haben aktuell sogenannte Haushaltsermittlungen in Sachsen zum Beispiel. Ne?
Haushaltsermittlungen?
Habe ich mir gerade ausgedacht, das Wort ist so ähnlich wie Ausstufung, ein Wort, was es bisher auch noch nicht gab.
Ja, ist komisch, ne? Mhm. Und es gibt so eine Bundesregierung.
Ja, da hat
die sich zusammengesteckt hat.
Habe ich heute die Zusammenfassung,
wie so Lego.
Die Zusammenfassung gelesen des Koalitionsvertrags, die AfD hat führt, also hat quasi alle Punkte durchbekommen.
Ich habe mir gestern das Kapitel mal, das ist mit Arbeitsmarktpolitik und neue Grundsicherung überschrieben. Das ist wirklich gruselig. Das ist so neues Hartz IV.
Hartz V.
Also Komplettsanktion unter Berücksichtigung des Bundesverfassungsgerichtsurteils, okay.
Wie also geht keine das? Komplettsanktion?
Ja, eigentlich nicht, genau, ja. Und das, auffallend ist, dass sie zu allen Sachen, wo sie nicht einig sind, Mietpreisbremse fällt mir jetzt ein und was ist denn noch? Sind noch auch in dem Hartz IV zum Thema Kosten der Unterkunft, also die Miete, die Bürgergeldempfängerin gezahlt wird, da gibt es ja so eine Karenzzeit, in der man sich quasi eine neue Wohnung suchen kann, damit man nicht so einen Stress hat, nicht gleich umziehen muss, wenn die Wohnung zu teuer ist. Und da wollen sie immer so Studien machen. Die wollen eine Studie machen, ob die Mietpreisbremse noch sinnvoll ist, die Karenzzeit in einer Studie unterziehen. Das sind so typisch diese wollen ganz viele Studien machen.
Ja, sag mal, brauchst du nicht politischen Willen vor allem?
Ja.
Hm? Nee, Studien.
Und wie die Entbürokratisierung der Sozialleistungsbezüge und Kindergeld, da wollen sie auch eine Studie machen, wo man sich fragt, genau.
Da kommt dann raus, dass wir sowas wie DOGE brauchen aus den USA. Mhm.
Was ist das?
Das Department of Government Efficiency, was von Elon Musk da gerade dafür sorgt, dass da ein Drittel der Staatsangestellten gefeuert werden soll.
Genau,
das ist ja auch super, so Entbürokratisierung offiziell.
Ja, toll. Rasieren wir alles weg und dann gibt es einfach keine Leistungen mehr.
Dann möchte ich hier nochmal ins Wort heben, dass ich das alles für großen Technokratismus halte,
aber
für große Technokratie und den Versuch quasi anstatt von politischen Willen irgendwelche Bürokratie zu setzen. Was Dinge nicht besser macht. Also ich behaupte es jetzt erstmal schnell.
Na, sonst hätten sie die Mietpreisbremse vielleicht abgeschafft. Jetzt wird sie verlängert und dann untersucht, ne? Also, keine Ahnung.
Dabei müsste man wirklich was ganz viel machen auf dem Gebiet.
Ja, ne? Auf vielen, ne?
Mhm. Apropos, Miete Leipzig.
Gibt's nicht.
Gibt's nicht. Es gibt keine Mieten in Leipzig. War jetzt schon die Stadt Leipzig in dieser Wohnung in der Demmeringstraße? Das wird ja quasi jetzt öffentlich verfolgt wie so eine Soap, würde ich sagen.
Gibt es da schon Kameras
in der Stadt? Das ist der neue Lokaljournalismus.
Ja, okay.
Also erstmal verdienstvollerweise das groß machen, dann 3 Nachklappartikel und jetzt gab es den nächsten Nachklappartikel.
Einen vierten.
Und wobei groß gemacht hat es Reddit.
Groß gemacht hat es Reddit, ja. Aber die Stadt war da, es war eine Nutzungsuntersagung in der Mache, aber die wurde jetzt noch nicht ausgesprochen. Es gibt jetzt eine anwaltliche Vertretung von den Eigentümern, die ja gut bekannt sind beim übers Ohr hauen und Entmieten von Leuten.
Mit dem lustigen Wort Kapital im Namen.
Ja, so ist es. Na. Also es läuft, ja.
Okay. Ich hätte gern Fotos gesehen aus dem Zimmer rechts oben, was zusammengefasst wurde auf dem Grundriss, als Küche, Toilette und Wohnbereich.
Ja.
Würde gern sehen, wie das genau aussieht. Also einfach so aus. Naja.
Ich habe gesehen, waren das Fotos auf der LVZ oder bei MDR? Da
gerade 20 Leute in der Küche sitzen und jeder muss auf Toilette. Naja.
Es war, glaube ich, im MDR wurde gezeigt, dass der Abzug von diesem Küchenraum quasi in ein Zimmer führte. Das ist auch sehr, sehr interessant. Ja, die Perversion, darf man das sagen, dieses Wohnungsbereiches und es haben ja Menschen, vor allem mit Migrationsgeschichte, sich dort eingemietet oder einmieten müssen, wahrscheinlich mangels Alternativen.
Offiziell als Studentenbuden angepriesen, glaube ich.
Mit den Vorteilen des Studentenlebens quasi, ne?
Ja, und auf dem damals oder mittlerweile schon gelöschten Annoncierungsbeitrag auf, wie hieß sowas,
WG gesucht,
Gedöns. Aber wurde auch nicht so hundertprozentig, finde ich, darauf hingewiesen, was das für eine Praxis ist. Also das wirkte schon so, wie als ob man da in eine große, kuschelige WG kommt. So.
Naja,
alle kennen sich.
Naja.
Eher so kasernenmäßig war das, glaube ich, so Tür an Tür. Ne? Ja.
Könnte ich von deiner Duschviertelstunde 5 Minuten abhaben?
ja, schön. Spitze eines Eisbergs, muss man wohl sagen.
Ja. Ich habe gerade sehr viel Spaß daran, bei mir in der Ecke immer zu gucken, wo neue Airbnb-Wohnungen entstehen und festzustellen, dass das natürlich alles komplette, wie sagt man, also Ersatzwohnungen sind. Das ist nicht so, dass da irgendjemand mal ein Zimmer vermietet oder mal in Urlaub fährt und dann so Wave-Gothic-Treffen-mäßig seine Unterkunft feilbietet. So. Da entstehen, also bei mir in der Ecke, glaube ich, mindestens 4 komplett Wohnungen, Airbnb.
Mhm. Also bis 3 Monate ist es ja auch erlaubt, darf man machen. Danach ist es halt dann gewerblich und man muss das melden. Die Stadt hat so ein Formular aufgesetzt.
Ja, ja.
Ich glaube, bevor das Zweckentfremdungsverbot, womit das reglementiert und verboten wird, in Leipzig in Kraft trat, wurde mir in Plagwitz in der Ecke Aurelienstraße eine Liste überreicht mit über 300 Ferienwohnungen, die Leute so in so Nachbarschaftsmonitoring-mäßig ausgemacht hatten. Schon krass, ja. Mal gucken.
Es gab vor wenigen Wochen, ich würde sagen vor 3, ein ausführliches Feature,
Feature. Genau.
Da wurde das Problem in Städten wie Leipzig und so weiter als gar nicht mal so, also relevant beschrieben.
Richtig.
Allerdings immer im Vergleich mit, okay, in Barcelona ist es relevanter. Ne?
Na, weil
und in Leipzig muss man hauptsächlich aufpassen, dass es nicht relevanter wird. Ne?
Genau. Das liegt aber halt auch daran, dass die Hotelpreise in Leipzig sicherlich noch andere sind als in Barcelona.
Ja, so, das ist, die haben das komplett verboten, oder? Es gibt Städte, die komplett Ferienwohnungsumnutzung untersagt haben.
Beziehungsweise
Amsterdam vielleicht noch, ich weiß nicht, da war das im Gespräch auf jeden Fall.
Genau, New York City ist zum Beispiel, die haben Airbnb einmal durchgewischt sozusagen, also haben alle bestehenden Angebote quasi verboten und haben dann gesagt, wer jetzt wieder auf Airbnb will, muss quasi sich registrieren bei der Stadt und bezahlt dann Geld quasi, Tourismusgebühr an die Stadt, um das gegen zu finanzieren.
Ja.
Ja, aber dadurch sind also in New York City waren, keine Ahnung, ich lüge jetzt, vorher halt 4000 Airbnb-Wohnungen, jetzt sind es irgendwie gefühlt 200.
So sinngemäß. Ja. Mal gucken, ob die Stadt in Leipzig hinterherkommt. Eine Personalstelle.
3500 Wohnungen mehr für den Wohnungsmarkt quasi, ne? Das ist jetzt nicht völlig unbedeutend.
Leider nicht mit der Auflage, die irgendwie bezahlbar zu vermieten. Das ist so das große Problem, weil das Zweckentfremdungsverbot gilt auch für leerstehende Wohnungen nach einem Jahr. Aber es heißt nicht, dass sie dann irgendjemand bezahlen kann. Das ist so ein bisschen das Bittere. Das ist so eine Regelungsgrenze.
Ja, und die bezahlbaren Wohnungen werden ja dann trotzdem nicht frei, ne? Also auch wenn da Leute dann irgendwann dort reinziehen, die sich das leisten können.
So ist es. Wir müssen es noch kurz anteasern zumindest. Landeshaushalt. Es gab Haushaltsverhandlungen in Leipzig, das ist abgeschlossen. Es gibt jetzt Haushaltsverhandlungen auf Landesebene und dann kommen noch die auf Bundesebene, weil neue Bundesregierung, es gibt noch gar keinen Haushalt auf Bundesebene. Und man kann vielleicht in der verbleibenden einen Minute sagen,
nur drei,
dass es ein radikales Kürzungsprogramm gibt. Vor allem in den Bereichen Soziales, Gesundheit, Demokratieprojekte,
Hannes auf allen Ebenen.
Im hat es vorhin erwähnt, Opferberatung, Kulturbüro, NDC, die so wichtige Beratungsarbeit in den Kommunen für Opfer, für Schulen machen, 30% Kürzung, mussten jetzt schon Standorte schließen und das wird dann noch radikaler im Kulturbereich, bei der Gedenkstättenarbeit. Integrationsleistungen sollen eigentlich auf null gefahren werden. Das ist schon ganz schön dramatisch. Überall mal so reingegriffen und ordentlich
rausgegriffen.
Genau. Und jetzt ist die Frage, ob die neue Konstellation, die es ja im Sächsischen Landtag gibt, die Minderheitsregierung braucht 10 Stimmen, um Mehrheiten zu, ob das sozusagen so durchgeht.
Sowas kann man eigentlich nicht zustimmen, ne?
Sowas kann man nicht zustimmen.
Als außer, Grüne nicht, als Linke nicht.
Genau.
Wie viel hat BSW?
15, genau, aber ja, genau.
Also wir haben ja heute nur gute Aussichten heute.
Genau, eine gute Aussicht wäre das Lösen der sächsischen Schuldenbremse. Dafür ist aber die CDU nicht bereit. Aber wahrscheinlich wird es ohne das nicht gehen, um mehr Geld in dieses System zu bringen.
Das ist auch total abgefahren.
Das ist abgefahren.
Gute Aussicht ist auch eine Album von Macht.
Dass sie es auf Bundesebene machen und auf Landesebene nicht.
Ja, ja. Nee, genau, das ist aber auch, das scheint so ein Markenkern zu sein. Ich kann mich noch an ein Interview da, mit jemandem von der CDU kurz vor der Bundestagswahl erinnern. Der sagte sowas wie, naja, SPD und wir kennen uns ja. Also die wissen, mit uns geht ein Lösen der Schuldenbremse nicht. Wir wissen, mit der SPD geht eine Abschaffung des Mindestlohns nicht. Irgendwie sowas, ne?
Ja.
So, das war, also, da hat er die beiden Markenkerne quasi benannt. Und aber den einen Markenkern gibt es ja gar nicht mehr.
Nee.
Nämlich den der CDU. Zumindest auf Bundesebene.
Dafür kommt der gute alte Markenkern großer Lauschangriff doppelt und dreifach zurück im dem aktuellen Bundeskoalitionsentwurfsgedöns sehr intensiv. Viel Spaß in Karlsruhe, das ist immer so, was ist das für ein Politikstil? Mal gucken, was gibt's Karlsruhe, ob die was sagen.
Wir drücken mal wieder Karlsruhe die Daumen. Ne?
Aber wird uns die SPD vielleicht überraschen, die SPD-Basis, und mit Nein stimmen? Nein,
das
oder?
Das wäre das erste Mal, oder?
Ja,
dass
eigentlich, aber
überrascht.
Dann ist irgendwie, mein Gefühl ist, aber das ist wahrscheinlich schon zum 10. Mal, dass die SPD ja eigentlich nur noch Teilflügel der CDU ist oder so, ne?
Ja klar,
oder das ist ja irgendwas, was gerade
in Sachsen ist das ja schon so, also ja, gefühlt.
Ist richtig.
Und von der SPD-Basis, kennt ihr immer diese Memes von der SPD-Basis, wo irgendwie Leute
Kopfschmerzen.
Gefühlt im Rentnerinnenalter an so Stammtischen in so Kneipen sitzen mit Bier und es ist also, und alle schlafen
ganz
ein.
Das ist schlimm.
Weißt du, was ich meine mit Meme?
Nee.
Okay, gut.
Also ich weiß, was ein Meme ist.
Es ist so. es erinnert etwas an das Hörstück von
Kurt Tucholsky.
Okay.
Ein älterer, aber leicht besoffener Herr. Tschüss sagen. Ciao.
Tschüss.
Hört euch das mal an. Das war's links in der Radio. Macht's gut. Das war's.